Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 50. Es ist kaum zu glauben. Ja? Deswegen nehme ich jetzt gleich einen Schluck. Prost.
Zum Wohl.
Mein Bier ist nämlich schon offen.
Prost.
Prost. Und heute darf ich begrüßen Stefan.
Hallo aus dem Studio Breitenlee.
Breitenlee, sehr interessant. Und den Ulrich.
Hallo aus dem Studio Breitensee.
Ah ja.
Knapp daneben.
Gut, und ich bin im Studio hier Neuss. Ja, wir sind heute sehr separiert. Es ist für mich eine sehr ungewöhnliche Situation, muss ich sagen. Aber was ist heutzutage schon gewöhnlich? Weil ich nehme zum ersten Mal Podcast alleine auf.
Nein, wir sind eh dabei.
Ja, eh, aber halt nicht physisch.
Nein? Ich bin schon physisch da.
Ja, aber woanders. Sage ich jetzt einmal so. Und deswegen, ja, aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir haben ja eigentlich doch eine Menge Themen. Aber zuerst muss man einmal fragen, wie geht's euch eigentlich?
Ja, großartig.
Ja?
Ja. Wieso?
Na, ich frage nur. Weil.
Naja, wir haben ja einen Vorteil. Also, gesundheitlich geht es uns natürlich allen gut, glaube ich.
Ja.
Aber wir haben einen sehr großen Vorteil gegenüber vielen anderen Menschen, glaube ich, der nicht zu unterschätzen ist. Uns ist das Zuhause-Arbeiten nicht fremd.
Wirklich?
Ja.
Interessant. Mir schon nämlich.
Ah, wirklich?
Ja.
Ist es das schon? Ah ja, stimmt. Du warst immer im Büro, ne?
Also ich habe zwar früher mal von zu Hause gearbeitet, aber jetzt echt schon jahrelang nicht mehr. Und wenn, dann nur sehr ungern. Also, ja.
Nee, ich habe gute Bieren halt. Entschuldigung, Stefan.
Ich glaube, ich mache das jetzt 9 Jahre, das Arbeiten von zu Hause.
Okay. Nein, also ich bin da noch immer das. Ist ein bisschen, bin ein bisschen unrund beim Arbeiten, muss ich sagen. Aber ja, es wird schon. Denke ich. Gut. Na, dann würde ich vorschlagen, wie ist denn das? Was verwendet ihr denn so zu Hause zum Arbeiten?
Ach Gott. Alles.
Alles.
Einen Computer.
Ja, gut. Wirklich.
Aber das war es im Großen und Ganzen.
Ja, ja, schon, ja, aber ich rede jetzt von Tools.
Aber beim Computer fängt es ja schon an in Wahrheit.
Okay.
Ja, weil so quasi hat man zu Hause ein Setup, das dem im Büro quasi gleich ist oder zumindest sehr ähnlich ist. Ja, sprich, hat man einen großen Monitor, hat man einen Schreibtisch oder sitzt man irgendwie am Küchentisch.
Genau, also ich sitze momentan am Küchentisch. Also nicht jetzt, jetzt bin ich gerade im Arbeitszimmer, aber prinzipiell sitze ich am Küchentisch. Mhm. Weil das Arbeitszimmer besetzt ist.
Ich habe da so ungefähr Quadratmeter Büro im Schlafzimmer und da arbeite ich jetzt auch schon relativ lang. Also das ist quasi Studio B von mir und das war ganz lustig vor 2 Wochen. Also da ging es schon los mit Corona und so. Mhm. Sprich, da hatte ich schon beschlossen, ich fahre nicht mehr mit Öffis. Ist mir hier der Rechner abgeraucht. Das war ganz lustig. Es dürfte von der Grafikkarte ins Memory langsam aber sicher verstorben sein, weil der Monitor hat dann in interessanten Mustern geflimmert. So am Anfang 10% vom Bildschirm, 20% vom Bildschirm, am Schluss dann so 90% vom Bildschirm, da war dann nicht mehr an Arbeiten zu denken.
Okay.
Und dann haben wir gedacht, so, okay, jetzt brauchst du offensichtlich, da habe ich es einmal diagnostiziert, ja, es ist das und so, also es war nicht nur thermisch, sondern es war dann reproduzierbar und so und mit einem anderen Rechner dran am Monitor ist alles gegangen. Aber der gehört nicht mehr, den kann ich nicht dafür verwenden. Und wie kriege ich jetzt einen anderen Rechner her? Also da war es langsam aber sicher klar, einkaufen wird schon knapp werden und schwer werden und was will eigentlich haben. Und ich habe aber zu Hause einen Ersatzrechner gehabt und den habe ich dann hergebracht im Rucksack. Also den, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen PC mit dem Rucksack transportiert.
Am
Fahrrad. Einen ganzen PC, ja. Es ist kein besonders großer, es ist diese so ungefähr Schuhschachtelgröße.
Okay.
Aber doch relativ schwer und das spürt man schon bei, ich glaube, das sind 12 Kilometer da herradeln, das habe ich dann schon gemerkt am Rücken am Schluss.
Ah ja.
Aber es geht. Also es ist nicht kein wirkliches Problem. Wenn man will, geht's.
Na gut, wenn man will, geht viel.
Genau.
Gut. Ja.
Ja, zum Thema Tooling.
Ja, also, genau.
Grundsätzlich haben wir quasi für Short Messaging haben wir komplett MetaMost im Einsatz. Mhm. Was jetzt noch dazugekommen ist, und da muss ich auch ein großes Lob an unsere IT aussprechen, weil die haben innerhalb von 2 Tagen haben die knapp 400 Leute auf Homeoffice umgestellt. Ist quasi Hauptkommunikationstool für Video ist jetzt Microsoft Teams.
Ah ja.
Funktioniert erstaunlich gut.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Ja, und am Anfang waren alle anderen Tools halt auch noch dabei, also ein bisschen Hangouts zum Videotelefonieren und mit den Großeltern hat man dann doch noch immer Skype beziehungsweise WhatsApp und alle Tools dieser Welt habe ich jetzt schon durch.
Naja. Ja, ich bin auch schon. Also ich habe bei einem Kunden Slack und beim anderen Kunden MetaMost und bei einem anderen Kunden Nextcloud Talk und dann habe ich dort nur Jitsi und dann muss ich da nur Cisco WebEx und es ist irgendwie, mein Rechner ist mittlerweile zu gemühlt mit VPN-Clients, dass einer Sau graust, muss ich sagen. macht einfach keinen Spaß. Und vor allem weiß ich dann auch nie, in welchem VPN bin ich jetzt gerade, dann wundere ich mich. Ja, also ich kenne das. Das ist ein
guter Hinweis.
Ja.
Achso, VPN ist eh aus. Ja, passt.
Achso, ja. Ja, genau, mir ist das auch schon passiert. So, für einen anderen Kunden geschwind was machen und so, hoppala, irgendwie.
Ja, das kann schon mal passieren.
Ja, leider.
Ja, und so quasi Haupttool bei mir ist halt Remote Desktop. Ja.
Okay.
Also ich arbeite fast voll mit Remote Desktop auf dem Firmenrechner. Mhm. Funktioniert bis auf ein paar ganz kurze Einbrüche eigentlich reibungslos wie immer. Ja. Es ist halt schon ein Unterschied, wenn so quasi im Schnitt 6-7 Mitarbeiter im Unternehmen gerade mit Remote verbunden sind von außerhalb oder auf einmal 200-300.
Ja, klar.
Oder mehr.
Klar. Ja. Klar. Naja, ja, und dann so Videokonferenz eben WebEx und eben mit der Ankunden Jitsi und ja, und Skypen muss ich halt auch doch. Also, und Hangouts lustigerweise immer noch.
Ja, ist ein gutes Tool.
Ja, mag eh sein.
Ich bin jetzt froh, dass ich los bin seit einiger Zeit.
Das Hangouts.
Ich bin im Podcast ja schon mal erzählt gehabt, ich habe einiges schon umgestellt gehabt vor einiger Zeit, nicht? Mit auf VPN das Tink und MetaMost fürs Messaging und statt Hangouts das No Machine in X und aber Audio nicht darüber gefahren, aber sondern Audio
No Machine
über Mumble.
No Machine ist doch eher
VNC,
oder?
Ja, genau, Desktop-Sharing.
Okay. Ist das, ja. Na, ich rede bei und, Videokonferenz wirklich so, man sieht sich und man telefoniert quasi.
Ja? Ja, das Video habe ich gar nicht mehr verwendet in der letzten Zeit, sondern eigentlich nur Audio und das Mumble. Und jetzt kam aber dann doch eine Anforderung eines Partners von mir, der wollte Video auch haben. Und jetzt habe ich mich dann doch breitschlagen lassen, ein Jitsi zu installieren.
Wirklich? Hast du das gemacht? Und
ja, habe ich gemacht.
Wie funktioniert das? Ist das einfach oder?
8 Stunden waren es.
Ja, alles die Befürchtung habe ich nämlich auch.
Aber ich kann da die wesentlichen Sachen sagen und dann geht es relativ flott. Also es ist ganz lustig. Und
da braucht man unbedingt eine eigene Maschine, oder? Also da sollte eigentlich nichts anderes drauflaufen.
Ja, nicht unbedingt. Wenn man es richtig macht und wenn man alle Leute richtig instruiert, dann braucht man das nicht.
Okay, also da kann man quasi einen Nginx als Proxy davor setzen oder was auch immer. Und
könnte man, braucht man aber auch nicht. Das
okay.
Kommt selber mit seinem Jetty-Webserver. Also auf dem Server, auf dem ich es habe, habe ich nicht einmal Proxy davor, weil ich da kein anderes Service habe.
Ja, du eben, ja.
Ganz normal einen Nginx davor.
Okay.
Wenn es war, würde er das sogar erkennen, dass es dann gibt und verzieht sich selber von einem anderen Port.
Wirklich?
Ja,
behauptet. Also ich muss es sagen, ich habe da mit einem Kunden über dieses meet.jitsi.org ein paar Online-Konferenzen gehabt.
Das ist die gehostete Variante von der Truppe, die das auch entwickelt.
Genau. Und ich bin wirklich positiv überrascht. Die haben da einfach ein paar nette Features drinnen, an die, glaube ich, sonst niemand gedacht hat. Allein Push-to-Talk.
Ja.
Wie geil ist das? Ja, du drückst die Space-Taste und dann ist dein Mikro offen, du lässt sie los und du bist wieder gemutet. Das ist einfach so watschen einfach, aber so hilfreich.
Mhm. Aber man muss ja sagen, es hat aber ordentliche Bugs auch noch.
Wie gesagt, ich kenne nur das Service von Ihnen selber und das hat eigentlich wirklich tadellos funktioniert.
Ja, ja. Na, wir haben da ziemlich viel ausgetestet, auch zum Thema Security, wenn wir eben sicher sein wollten, dass uns damit nichts passiert. Ja. Also es ist jetzt nicht der Server, der mir extrem wehtun würde, aber es laufen Backups dort drauf und ich mag nicht jedes Mal ein Backup umkonfigurieren, nur weil der Jitsi abgeraucht ist. Und also angefangen hat die Geschichte für mich mit dem Jitsi, dass ein Bekannter das installiert hat, der gesagt hat, er macht das so quasi als Community-Projekt für die Leute, die er so kennt, die jetzt ein Video-Conferencing, also Conferencing weniger, sondern eher Video-Chat-Lösung suchen, um sich, wenn sie, sagen wir, Probleme haben, mit anderen Leuten schnell austauschen zu können. Und er lässt das auch offen und er loggt nicht und so weiter. Und das hat er dann auch schnell innerhalb von 2 Tagen wieder abgedreht.
Ach so, wirklich? Ja, klar, weil es rundgegangen ist, ne?
Das weiß ich nicht genau, da hat er dann immer drüber geredet und er war dann auch ein bisschen im Stress, darum habe ich mich diesbezüglich noch nicht mit ihm ausgetauscht, aber da war ich mal vorsichtig, habe mir gedacht, oh, schau einer an, wenn der das schnell wieder abdreht, und das ist ein Typ, den ich kenne, der betreibt manche Services schon 7, 8 Jahre, und dann habe ich gedacht, Vorsicht. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, was es damit auf sich hat, so grundsätzlich. Also wenn du das ungeschickt konfigurierst, kann es dir passieren, dass du 5 Megabit pro Client Up- und Downstream brauchst am Server. Und das kann dann halt schnell eskalieren. Nicht? Also
ja,
sie empfehlen in einer Anleitung irgendwie, man sollte doch eine 10 Gigabit Anbindung haben. Die hat man möglicherweise nicht. Also ich habe es nirgendwo.
Selten. Also
ja.
Ja.
Und das kann dann auch ins Geld gehen, weil es wirklich Traffic erzeugt.
Ja, klar.
Das ist, muss man auch bedenken bei der ganzen Geschichte. Und darum würde ich es mir jetzt nicht trauen, es offen im Internet zu betreiben, ohne die Leute, die da mitspielen, zu instruieren. Wenn man sich geschickt verhält, dann braucht das viel weniger.
Mhm.
Der Aspekt, um den es da geht. Im Großen und Ganzen ist das eine WebRTC-Geschichte. Also wir haben das, glaube ich, das Thema eher im Podcast gehabt, aber nur so einmal zur Erinnerung. Der Schmäh von dem WebRTC ist, dass man, also die Zielvorstellung ist, dass man das Signaling über einen Signaling-Server macht, so einen Stunt-Turned-Server, da tauschen sich alle Parteien, die da mitspielen, aus, wer wo ist, und am Schluss sollte möglichst viel noch mehr Peer-to-Peer passieren und der Server sollte möglichst entlastet sein. Das wäre so die Idee. Das hätte den Vorteil eben, der Server ist entlastet erstens, aber zweitens auch die Latenz ist geringer.
Genau.
Und wenn das super konfiguriert ist, dann kommen bei einem Jitsi nur mehr drüber so ein bisschen Signaling-Signale, weil es geht noch darum, es könnte ja in einen Chatraum noch wer dazukommen. Das heißt, er muss schon am Server immer wieder mal schauen gehen, wie ist denn das, spielt da jetzt noch wer mit und so. Also ein bisschen wird mit dem Server immer geredet, aber das ist in der Größenordnung von 10 Kilobit. Also sowas wie ein VoIP-Call.
Mhm.
Und das ist ja relativ harmlos.
Aber das heißt, das Video schickt dann auch der Client zum anderen Client, quasi.
Genau. Okay. Genau. Und es kann auch so sein, wie es zufälligerweise bei mir gerade ist, dass Video zum anderen Client über IP6 geht und zum Server, das geht über IP4, das Signaling.
Du hast IP6?
Ja, es gibt Provider in Österreich, die haben schon IP6 ausgerollt, damit sie es für möglich halten. Ja,
anscheinend.
Die waren sogar schon im IT-Geller zu Gast.
Ich weiß, ja. Ich bin eh neidig.
Das ist aber auch lustigerweise nur passiert, weil der Router sich ein bisschen unsauber verhalten hat, den ich hatte, und dann haben wir auf einen besseren Router abgegradet und der kann IP6 und macht das transparent und man muss sich nicht drum kümmern. Und dieses Video geht dann auch über UDP.
Ja,
also das ist wirklich dann damit das Effizienteste, was geht. Und ich mache das mit einem Kollegen im Burgenland, da sind wir gekommen runter auf bis zu 45 Millisekunden Latenz.
Wirklich?
Und das ist halt nicht schlecht, ja.
Mhm.
Und du kannst eben dich bewusst entscheiden, machst du nur Audio, machst du Textchat, machst du Video, welche Qualität machst du Video, 3 Qualitäten gibt es da, und machst du Desktop-Sharing.
Genau, das funktioniert auch sehr fein. Also prinzipiell war ich sehr angetan von dem Ding.
Ja, ja.
Aber
wie gesagt, sie haben Bugs, also zum Beispiel Umschalten zwischen diesen Qualitäten funktioniert nur unter gewissen Randbedingungen wirklich. Aber wenn man es einmal alles so eingestellt hat, wie man es will, dann ist es okay. Mhm. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, das Ganze funktioniert nur brauchbar mit Chromium und Chrome.
Wirklich?
Ja, mit Firefox ist nichts Peer-to-Peer. Null, gar nichts.
Also da rennt alles über den Server?
Da rennt alles über den Server, da rennt dann der Videostream komplett über den Server und der macht dann auch Last am Server.
Ja, klar. Mhm.
Ist nicht furchtbar, halt das, was sowas macht, aber ist so. Und dann gibt es noch eine Geschichte, in der Default-Konfiguration hat es bei mir zwei Cores komplett zugemacht, einfach dicht gemacht. Und zwar ohne, dass irgendeine Verbindung offen war. Und das war nicht so lässig, weil da wollt ihr halt dann schon wissen, was da los ist. Und das ist die Jitsi Video Bridge, die hat da irgendwie einen leichten Knacks. Und wenn man auf der TCP deaktiviert, dann haut es hin. Das ist so das, was ich rausgefunden habe.
Ah, okay.
Also jetzt enforce ich sozusagen quasi UDP für die Videos und damit ist alles gut.
Interessant. Aber das Ding hat ja prinzipiell auch noch so nette Geschichten. Man kann mit Telefon reinwählen, theoretisch, und also bei dem Service, das sie anbietet.
Ist aber ein Add-on, das man installieren
muss. Ist ein Add-on, also das man installieren
nicht installiert. Und um genau zu sein, es ist einfach ein SIP-Gateway.
Ja, ja, nein, passt. Absolut. Also aber du brauchst
dann schon wieder irgendwo eine Schnittstelle ins Telefonnetz raus.
Natürlich, ganz klar. Aber wie gesagt, Jitsi selber bietet das an auf ihrer gehosteten Geschichte. Und das ist einfach, ich meine, es gibt zwar keine österreichische Nummer, aber zur Not kann man halt nach Deutschland telefonieren und dann geht's auch. Das finde ich schon nett, muss ich sagen.
Was ein bisschen schmerzhaft ist in der Default-Installation, ist das Ding sperrangelweit offen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Und die Dokumentation, wie man das zudreht, ist schmerzhaft. Da muss man mal lernen, dass es eine Komponente gibt, die sich Prodigy heißt, die sich da reinhängt.
Ja, das ist der Chat, oder? Ist das nicht so ein...
Ich würde ja sagen, es ist ein Middleware, Prodigy, die sich da...
Ah, ich verwechsel das. Ich verwechsel das mit etwas anderem, Entschuldigung.
Ja. Und da kann man sehr viel dann dran konfigurieren. Also im Prinzip kannst du das machen, dass du eine Token-Authentifizierung hast. Du kannst das, glaube ich, auch an einer LDAP dranhängen. Und ich habe es jetzt ein bisschen anders gelöst. Das ist sozusagen die einfachste Variante, ist, du kannst lokale User anlegen und eine virtuelle Domain anlegen noch dazu, sodass es dann zwei Domains gibt. Also du hast ja mal diese Webdomain, auf der das eigentlich läuft. Ne? Das Ganze ist ein Webservice, das
habe ich
noch gar nicht gesagt, so nebenbei.
Stimmt.
Es gibt zwar Apps auch, also man kann auch vom iPhone und vom Android draufgehen, aber an und für sich geht das Ganze, ist gedacht über einen Browser, zwar und eben über Chrome und Chromium.
Ja.
Und jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren, was wollte ich erzählen?
Prodigy irgendwas.
Genau. Und dann hat man zwei Domains, die man da konfiguriert hat, nämlich sozusagen die Default-Domain, und die ist dann nur mit Authentifizierung verwendbar. Also da wird man dann nach dem User und Kennwort gefragt, dass man da angelegt hat als Account. Und jetzt wäre es natürlich super zäh, wenn das für alle Leute so wäre, dass man dann für alle einen Account bräuchte, weil eigentlich will man ja nur Kontrolle drüber haben, so nach dem Motto, wenn ich mitspiele, dann dürfen alle anderen auch, weil die habe ich ja dann eh unter Kontrolle. Und so ist es dann auch, diese virtuelle Domain dient dazu, quasi die Gäste zu verwalten.
Und die brauchen sich aber nicht mehr anmelden.
Genau. Funktioniert aber nur dann, wenn ein Moderator bereits in dem Kanal ist.
Ah ja, okay.
Also der Hauptkanal, das sind die mit den Authentifizierungen, das sind die Moderatoren. Und solange du als Gast auf einen Kanal gehst, wo du nicht Moderator bist, steht einmal dort, ja, da ist zurzeit kein Moderator in diesem Kanal. Bitte warte, dass ein Moderator kommt. Oder bist du Moderator, dann melde dich hier an. Mhm. Das ist so die Strategie. Und in dem Moment, wo sich der erste Moderator anmeldet, geht das alles auf für alle und alle sind dann in dem Kanal drinnen.
Ich verstehe. Das ist
die Idee dahinter. Funktioniert sogar lustigerweise noch, wenn der letzte Moderator rausgeht, auch weiterhin. Alle, die mal drinnen sind, sind drinnen.
Ah, das ist ja interessant.
Und das mit dem Moderator ist wirklich so als Moderator zu verstehen. Also es gibt auch so Sachen wie Handheben. Also es ist gedacht, dass der Moderator moderiert und damit man nicht übereinander redet, wie es wir schon heute ein paar Mal gemacht haben, kann man Handheben und dann kann der Moderator zum Beispiel in den Chat reinschreiben, du bist dann der Nächste, der redet oder sowas in die Richtung. Wenn es irgendwo Probleme gibt mit Leuten, kann man die einzeln muten, was als Moderator auch nicht schlecht ist, bis hin zu rauskicken.
Mhm. Okay.
Also du hast so richtig die Möglichkeiten für Moderation. Du könntest theoretisch auch zum Beispiel so Sachen machen wie deinen Background blurren, aber alle Rechner...
Das habe ich ausprobiert, das schaut ziemlich komisch aus.
Alle Rechner, die ich habe, da packen das nicht.
Ach so, na, also am MacBook geht's, aber es...
Ja.
Man hat dann so einen komischen Heiligenschein. Also es schaut irgendwie komisch aus.
Aber es schaut in keiner App, also egal ob das Teams ist oder was
auch immer. Geht das da auch, oder was?
Es geht bei vielen diesen Apps, ja, es können halt auch viele Webcams quasi können das, oder die Webcam-Software, aber es schaut immer beschissen aus.
Mhm. Also. Verstehe.
Aber aufgeräumte Wohnung ist auf jeden Fall einfacher und schöner.
Ja, oder...
Aber eine nicht aufgeräumte Wohnung ist lustiger für alle Beteiligten.
Das schon.
Das ist auch wahr. Ein Suchbild.
Genau.
Gut. Uli, kannst du dich irgendwie deinen Gen leiser, also nicht den Kopfhörer leiser drehen, sondern einfach deinen Gen leiser runter machen?
Das Mikrofon runterdrehen?
Ja.
Ja.
Besser. Hallo, hallo? Ja. Hallo, hallo? Ja, jetzt bin ich zumindest noch ein bisschen.
Noch ein bisschen?
Mhm.
Besser?
Warte mal. Na, man hört noch immer das Echo. Das ist total lustig.
Ja, ist noch immer da.
Ja. Ja. Na egal. Sei es wie sei. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Warte mal, ich muss da ins Pad rein.
Ah ja, und als Haupttool würde ich eigentlich sagen Git.
Wie Git?
Naja, Versionieren von Dokumenten.
Ja, aber was hat das mit Homeoffice zu tun?
Dass ich das an jedem beliebigen Standort aufmachen kann, pullen kann und habe wieder einen Letztstand und kann dort wieder arbeiten?
Das mache ich mit meinen Rechnungen seit Jahrzehnten.
Ja, ich auch. Ja. Aber lustigerweise die Entwickler von einigen Firmen, die ich beobachtet habe, haben das noch nicht verstanden, dass man committen kann, auch wenn man offline ist. Stichwort VPN ist überlastet.
Ach so.
Und dann halt pusht, wenn es VPN wieder geht am Abend.
Ja.
Das hat Schulungsbedarf erzeugt.
Wirklich?
In den letzten Tagen, ja.
Interessant.
Das ist, man kann halt wirklich offline arbeiten. Ne?
Ja, ja, natürlich.
Und Versionierung haben und forken und so weiter.
Das ja, ist ja schon, absolut.
Das ist schon cool.
Ich meine, ja, auseinanderdriften soll's halt trotzdem nicht, aber wie auch immer. Aber auch das lässt sich lösen, ne? So ist es ja nicht. Gut. Ich finde gerade mein Pad nicht. Ich habe so viele Fenster offen da. Warte mal. Ah, da. Genau, der große, also habt ihr Zoom verfolgt? Weil das ist ja diese Videokonferenz-Dingsbums. Wir haben es schon einmal erwähnt, die hatten mal diesen lustigen Bug oder das Feature, dass man am Mac den Client installiert, das Ding dann einen Websocket aufmacht und quasi jede daherkommende Webseite, die man öffnet, sich zu diesem Websocket connecten konnte und einfach mitschnurkeln konnte, was da gerade passiert.
Ich habe nur gelesen, jetzt haben sie mitgetrackt, was du alles an Programmen offen hast.
Genau, das ist jetzt das Nächste. Ne? Und heute steht auf Heise, dass sie die Daten heimlich an Facebook weitergeben.
Schön, ja.
Und das Lustige ist, ich habe versucht, mir das Privacy Statement von Zoom durchzulesen und im Wort steht alles drinnen. Da steht eigentlich drinnen so, wir schnurkeln alles mit und wir können damit tun, was wir wollen. Das ist jetzt ganz einfach gesagt natürlich, aber prinzipiell so ist es. Ja. Und dann habe ich versucht, für Jitsi, also quasi für das von den Herstellern von Jitsi selber gehostete Service, ein Privacy Statement zu finden und es war mir nicht möglich.
Da sieht man wieder den Unterschied zwischen uns beiden.
Wieso?
Du hast noch ein Grundvertrauen in Menschen. Du glaubst Privacy Statements.
Ja, aber bei Zoom steht ja zumindest drinnen, dass sie Ohrschlächer sind.
Ich mache das anders, ich schaue mir einfach die Netzwerkverbindungen an.
Ja, aber du hast das. Ach so, du meinst. Ah ja, und?
Naja, es gibt natürlich schon eine, die woanders hingeht als das, wo ich es erwartet habe, wobei ich habe mir dann noch einmal die Konfiguration durch den Kopf gehen lassen und dann war es eigentlich klar.
Bei deiner eigenen Installation jetzt?
Ja.
Okay.
Der Stun-Turn-Server, von dem ich am Anfang so salopp geredet habe, ja, das ist keine Jitsi-Komponente.
Ja, ja.
Sondern das sind welche von Google, die dort eingetragen sind in der Konfiguration.
Und aber da kannst du deine eigenen eintragen, oder?
Dort kannst du deine eigenen eintragen. Ich habe aber zurzeit keinen Stun-Turn-Server laufen und darum habe ich es gelassen.
Ah ja, okay. Gut, da ist in der Config Stun, aber das ist jetzt bei der Installation von bei deiner eigenen Installation. Ne?
Ja, aber es hat mir trotzdem ein bisschen gestört, dass sie so tun, als wäre das nicht da. Also das kommt in der Installationsanleitung nicht vor. Du siehst das dann nur, wenn du die Konfigurationsdateien komplett durchliest.
Okay, ja. Na, mich hätte interessiert, ob es irgendwie ein Privacy-Statement zum Thema das Service, das sie anbieten, halt, dass sie selbst hosten, nämlich dieses meet.jitsi.org. Ich habe dort null Datenschutzerklärung oder sonst irgendwas gefunden. Und das ist irgendwie komisch. Aber ja, soll so sein.
Ja, ja.
Gut. Wie machen wir weiter? Mich interessiert dieses Kodi-MD, weil ich habe es gar nicht verstanden.
Echt, wa?
Ja.
Also dabei bist ich quasi der Auslöser?
Ich bin der Auslöser.
Oder du, der Mithelfende und so ein bisschen bei der ganzen Geschichte. Weil wir haben schon geredet in letzter Zeit zum Thema Etherpad Lite.
Genau.
Und das habe ich mir angeschaut und ist aber nicht das, was ich gesucht habe. Ich habe für einen anderen Podcast
ein Ding
gesucht.
Okay.
Das ist das. Um was geht es? Wir schreiben dort die Shownotes kollaborativ und zwar im Markdown-Format,
ja,
weil wir das dann auch so in mein Jekyll-Plugin reingeben können
und ansonsten die Shownotes
kriegen. Quasi eins zu eins reinkopieren. Mhm. Manchmal sind da noch ein bisschen Formatierungsfehler drin, aber es ist schon 90% der Arbeit getan. Ich schaue mir es dann nur mehr den Output an und dann fixe nur die paar Kleinigkeiten und dann hat es das. Damit ist für mich der Shownotes-Aufwand viel, viel geringer. Ja. Darum wollte ich ein Ding haben, in das man kollaborativ, also gleichzeitig auch in Echtzeit, vielleicht sogar während der Aufnahme, reintippen kann, so aber, wie wir das können da bei deinem Pad.
Genau, aber muss ich da Markdown reinschreiben oder kann ich da auch in einen WYSIWYG-Editor eine schustern und der macht dann einen Markdown draus?
Es gibt keinen WYSIWYG-Editor, es gibt so ähnlich wie im Etherpad Lite oben eine Buttonleiste, sodass du also nichts wissen musst von Markdown, sondern du kannst die Sachen dann oben anklicken und dann macht er das im Markdown draus.
Okay.
Und es ist ein Dual-Pane-View, also du kannst umschalten, sodass du eine Vorschau von dem Produkt auch sofort immer auf dem zweiten.
Okay, also siehst dann quasi das gerenderte Markdown auf einer.
In Echtzeit auch daneben.
Okay.
Und eben auch in Echtzeit jede Änderung von jeder anderen Person.
Ja.
Mhm. Und in der Code-View ist ein Color-Coding, wer welche Änderung gemacht hat, was ganz hübsch ist. Die ist aber nicht so drastisch wie im Etherpad Lite. Also im Etherpad Lite hat quasi jeder eine unterlegte Farbe, könnte man sagen. Der
genau.
Hintergrund von der Schrift, sagt man das so, ist ja, also eingefärbt in einer Farbe zum User passend. Und dort sind es nur dezentere Linien. Also es ist nicht ganz so bunt dann. Und wie gesagt, eben vollständig in Markdown die ganze Sache.
Mhm.
Und das ist mir gegangen. Ich habe vorher was anderes verwendet. Das war ein gehostetes Service, was nicht immer da war und eigentlich ein ziemlich wuchtiges Teil. Das ist das Scriptpad, was du mir auch empfohlen hattest. Das kannte ich eben schon, weil ich es eh verwendet habe. Aber es ist relativ wuchtig, dieses Ding.
Ja.
Und auch nicht sehr nett zu installieren. Und ich habe das an weiteren Freund erzählt und der hat gesagt, hast du das Kodi-MD eigentlich angeschaut? Wobei eigentlich hat er nicht das Kodi-MD gesagt. Ja,
das Hacker-MD, glaube ich, heißt das, oder?
Das Hack-MD, genau.
Oder Hack-MD, wieso,
ja. Das ist auch so ein bisschen eine wüste Geschichte. Also HackMD ist eigentlich eine Firma und ein Produkt. Also du kannst das bei denen als gehostete Variante zum Beispiel für Firmen kaufen.
Okay.
Und die haben aber eben auch gesagt, nachdem das ja alles auf Open Source basiert und so weiter, auch als Community-Projekt machen sie eine Variante, eine Community Edition. So. Nach einiger Zeit haben sie dann gesagt, das führt zu viel Verwirrung. Wir nennen die Community Edition ab jetzt anders und zwar nennen wir sie Kodi-MD. Und dann war es so, nach einiger Zeit waren einige von den Leuten, die an der Community Edition mitgeholfen haben, nicht einverstanden mit der Release-Politik, die es da gegeben hat, wollten Sachen noch haben, die dann nicht gemacht haben und so, also da ist nicht wirklich weitergegangen und dann hat es noch ein Fork gegeben. Und jetzt gibt es also ein getrenntes CodeMD-Projekt. Das ist das, was ich verwende. Mhm. Und es gibt das Community-Projekt von HackMD, das auch CodeMD heißt. Beide sind auf GitHub und sie sind nicht 100% kompatibel, sondern nur so 98%.
Total toll. Das ist das wie Hauptproblem Bitcoin ist am Anfang und Bitcoin irgendwas.
Ja, oder? Genau. Ja. Mhm. Und das Hauptproblem ist am Anfang zu verstehen, wie ist eigentlich die Situation und welche Version habe ich jetzt eigentlich gerade installiert.
Ich verstehe.
Aber abgesehen davon funktioniert es ja nett.
Okay. Gut. Was haben wir noch? Ich habe was Lustiges ausprobiert, weil ich habe diesen Gemini Planet Computers Gemini PDA und habe da Sailfish drauf installiert gehabt und wollte schon immer mal versuchen, ob ich das Pico 8 da drauf zum Laufen bekomme. Und jetzt, wo ich so viel Zeit habe, habe ich das einmal ausprobiert und siehe da, es läuft.
Du, es hören nicht alle Folgen, du solltest nur sagen, Pico 8
ist. Pico 8 ist so ein kleines, ich programmiere mir ein kleines Spiel selber zusammen, sehr pixelig, ich glaube 128.
Ein Framework im Prinzip, oder?
Naja, es ist mit Editor und mit Musik-Editor und Sprite
stimmt, ja.
Malprogramm und so. Es ist mehr als ein Framework. Ja. Und das ganze Programm, also die ganzen Spiele programmiert man dann in Lua und das ganze Backerl von dem Spiel wird dann lustigerweise als PNG abgespeichert und die kann man dann einfach herumschicken und jeder andere kann die dann in Pico 8 aufmachen und halt dieses Spiel spielen. Die Spielfläche ist eben 128x128 Pixel. Und ich habe mir gedacht, das ist halt für den Gemini eigentlich das ideale Ding, weil halt klein und ja, und so zum Herumprogrammieren nebenbei eigentlich ganz lustig, weil die Tastatur eben so gut ist von dem PDA. Das Problem ist nur, ich schaffe es nicht, das Ding im Landscape-Modus zu starten. Und damit ist es leider ein bisschen unbrauchbar. Aber ich war schon einmal froh, dass es überhaupt läuft. Also das hätte ich mir ja gar nicht erwartet. Ich habe mir da einfach
sehr die... Sehr gut, aber das heißt...
Ja?
Das heißt, du kannst da Cartridges, also PNGs quasi laden, du kannst die spielen.
Absolut. Das
funktioniert alles.
Das funktioniert.
Also du kannst auch durchaus im Porträtmodus spielen.
Genau. Ich hätte es halt nur gern trotzdem gedreht, weil halt um selber irgendwas zu entwickeln, war es halt praktisch, wenn das Bild nicht um 90 Grad gedreht ist. Also der Editor auch, ja, weil das schaut irgendwie blöd aus, das ist ein bisschen chinesisch halt, wenn die Schriften von oben nach unten laufen. aber prinzipiell war ich schon mal ganz begeistert, dass das überhaupt rennt. Sonst habe ich... eins noch. Wie ich versucht habe, das Privacy Statement von Jitsi zu finden, haben wir dann überlegt, wenn ich es jetzt finde, muss ich dann quasi das von Zoom durchlesen und das von Jitsi, um zu wissen, was der Unterschied ist. Wäre es nicht cool, wenn es quasi ein Diff gäbe, das auf inhaltlicher Ebene den Unterschied anzeigt?
So für Webservices gibt es so, also es gibt eine Webseite, wo das verglichen wird. Ich weiß nicht, welche Services da alle drauf sind. Das sollte man mal wieder raussuchen. Das war gar nicht unpraktisch.
Ja, aber die bieten das als Service an, wo du sagst, Euler da oder was auch immer. Ne? Und
na, das ist schon bewertet, also von Menschen bewertet, nach Kriterien.
Ach so, ja, stimmt. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, wir haben sie sogar irgendwann einmal verlinkt, dieses Ding. Ich weiß es nicht mehr. Aber wie gesagt, ein Programm, dass das irgendwie, das war cool. Soll sich einmal so ein AI-Mensch einmal hinsetzen und das mal machen.
Eben, ja.
Kann ja nicht so schwer sein heutzutage. Gut. Oh, der Stefan hat gerade, wer schreibt?
Ich war das, Entschuldigung.
Ach, Uli.
Ich habe es wieder rückgängig gemacht.
Nein, passt schon.
Unser Pad ändert sich gerade fundamental in Echtzeit.
Real-Time Editing.
Ja.
Du, Stefan, du hast geschrieben, die Hölle ist zugefroren.
Ja, habe ich geschrieben.
Warum?
Ja, aber das haben wir ja schon besprochen letztens.
Haben wir das schon besprochen?
Ja. Das haben, nein, wir, das haben wir noch nicht besprochen. Oh ja, Enkra Taya, so heißt die letzte Folge.
Ja, aber das ist ja nicht das
Held. Du hast dir ein MacBook gekauft, damit du...
Tatsächlich.
Ja, natürlich.
Aber das habe ich letztens noch nicht gehabt.
Nein, du... oh ja, das hast du erzählt.
Nein, ich habe es erst vor 2 Wochen gekauft.
Ach so, okay.
Wir haben gechattet, nein, auf Twitter drüber. Doch, doch. Das war, das war das letzte Mal, wo ich außer Haus war.
Ah, okay, gut.
Also jetzt in der Öffentlichkeit,
ja, war. Ja, dann habe ich das verwechselt, weißt du.
Ja.
Zeitlich bin ich nicht mehr, nein, so,
ich
gut.
Nein, ich habe ein gebrauchtes MacBook gekauft, also ein 2012er 13 Zoll, so mit so Alu. Also ich denke mal, da müsste man auch bei der Zombie-Apokalypse wen erschlagen können mit dem Teil. Es wirkt relativ,
ja,
stabil.
Alu ist nicht ganz so hart. Ja.
Ach, das geht.
Hast
schon.
Hast du probiert?
Naja.
Das geht schon.
Also es wirkt echt sturdy, das Teil, für 2012. Ne? Das ist... Es sind jetzt 8 Jahre, das Ding wirkt noch immer recht okay. Also man sieht, dass da schon ein bisschen Kratzer dran sind, aber das ist, also, wenn man vorher gesagt hat, das Ding ist ein Jahr alt, hätte ich es auch geglaubt, jetzt rein so vom Optischen her. Es gibt also in Wien einen Händler, der refurbischte MacBooks verkauft, eben auch so alte Dinger, und mir ist es nur darum gegangen, ein Teil zu haben, mit dem ich diese App da kompilieren kann für iOS. Und das geht ja eben nur unter Mac.
Okay. Mhm.
Also, du meinst jetzt virtuelle Maschine stattdessen verwenden? Oder Hackintosh? Ja. Oder was meinst du?
Viele Möglichkeiten. Also, ich meine, ich habe meine...
Virtuelle Maschine ist nicht lustig. Auf der Hardware, auf der ich es habe, habe ich es eine Zeit lang gehabt. Und es war eigentlich kolossal furchtbar. Und Hackintosh mir einen zusammenzubasteln, aber doch, da muss ich Zeit investieren und recherchieren und mir die Komponenten besorgen, und habe mir geschaut, was gibt es an gebrauchten Dingen. Und ich habe ja gewusst von der virtuellen Maschine grundsätzlich, was reicht mir an RAM und Prozessor und so weiter, so in etwa. Und was mein Kriterium war, so ungefähr 8 GB RAM und eine SSD, dann wird das schon laufen, das Ding. Und das war auch wirklich das, nachdem ich dann gesucht habe, und damit ist es dann das hier geworden. Und noch eine Bedingung war, es musste die letzte Version von macOS drauflaufen, weil nur, also eigentlich die vorletzte Version musste drauflaufen, die vom letzten Jahr, weil es nur dann die letzte Version von Flutter vollständig unterstützt wird. Das ist das Framework, in dem ich da programmiere.
Ja.
Also das waren die Randbedingungen, und da ist eben genau diese MacBook-Serie die erste, die die Version auch noch unterstützt.
Mhm. Und du brauchst wirklich, also da gibt es keine anderen, keine Wege, unter Windows zu kompilieren.
Erstens einmal habe ich auch keinen Windows-Rechner, aber es gibt auch so, unter Windows, ja, keine Wege, ne? Es gibt nichts.
Na, weil ich habe sehr lange eine Flex-App geschrieben und betreut und gewartet. Ja. Die habe ich komplett unter Windows geschrieben und habe dann dort, ja, Android und iOS rauskompiliert.
Es hat sich da einiges geändert. Es hat bis 2013 sogar einen Service gegeben, dass man sich selber als Webservice installiert hat, dass einem diese Arbeit abgenommen hat. Weil für den Anfang hätte es mir sogar gereicht, dass das Ding es nicht in den Mac, in den App Store schafft, sondern mir ist es hauptsächlich darum gegangen, dass ich es mit friendly Customers einmal testen kann am Anfang. Also, dass wir es irgendwie auf die iPhones von den Leuten deployen können, wie auch immer. Und das ist mehr oder minder dicht, außer es gibt ein paar Services, die das anbieten, um diese Deployment-Pipeline zu vereinfachen, aber so gut wie alle integrieren sich in letzter Konsequenz in den App Store hinein. Das heißt auch zum Beispiel, du brauchst unbedingt auch ein iPhone, um das, ich weiß nicht, wie dieses Konfigurationsprofil genau heißt, das erste Mal ein Profil dir anzulegen. Fand ich auch ganz interessant.
Da braucht man ein iPhone?
Da braucht man einmal kurz ein iPhone dafür, ja.
Wirklich? Ja. Ich glaube nicht.
Ja, ich kann nur sagen, also, das ist meine Erfahrung. Ich habe es dann auch recherchiert, okay, danach, und das war immer die Bestätigung dessen.
Interessant.
Ich, ja, habe dann das iPhone 10 Minuten angesteckt, das Profil erstellt, und ab dem Zeitpunkt hat das funktioniert. Ja, und damit kompiliert das Ding. Jetzt ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich könnte es euch vorstellen, wenn man in ein OS neu reinkommt. Also ich lebe eh hauptsächlich dort auf der Kommandozeile, aber auch die ist ein bisschen anders, weil es ist ZSH und so. Da mache ich relativ wenig damit. Sonst aber, also ich habe einmal die ZSH installiert gehabt, aber es ist trotzdem...
Ja, du kannst einfach, du meinst jetzt auf der Konsole unter macOS oder
was? Ja,
oder,
ja, genau. Ja,
da gibst du einfach Bash ein und dann hast du Bash.
Ja, könnte man auch wieder zurückgehen, ja klar. Ja.
Also.
Na, aber es funktioniert, also es haut schon hin soweit. Und ja, jetzt habe ich halt einen 13 Zoll Laptop, mit dem ich herumlaufen kann, statt meinem 15 Zoll Ziegel, habe ich jetzt einen 13 Zoll Ziegel.
Siehst du? Das ist
schon relativ schwer.
Das glaube ich. Na, sehr gut. So, was haben wir noch?
Uli, jetzt machen wir. Du hast am Anfang gefragt, wie es uns geht.
Ja.
Also physisch geht es mir gut und so und psychisch mittlerweile habe ich das auch alles, glaube ich, durchdacht. Aber der Arbeitsaufwand, das, was so auf mich eingestürmt ist an Arbeit in den letzten zwei Wochen, war so heftig wie eigentlich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das je so arg war. Ich hab hingeschrieben da in die unsere Shownotes, ich bin im Dauer-Patch-Update-Upgrade-Fix-und-sonstiges-Modus gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt.
Aber welches Upgrade-Patch?
Von allem.
Von allem?
Ich glaube, ich jede Software, die ich irgendwie in den letzten 10 Jahren mal in der Hand hatte und die noch irgendwo in Produktion ist, habe ich upgraden müssen.
Bei Kunden jetzt, oder was?
Ja, bei Kundenprojekten, bei meinen eigenen Projekten, bei meiner eigenen Infrastruktur, die ich installiert habe, alles hat sich aktualisiert. Also ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, die Entwickler scheinen jetzt ein bisschen mehr doch zu Hause schon zu sein seit 2 Wochen und scheinbar halt doch weniger für die Firma zu machen, sondern eher für die Open-Source-Projekte und so weiter und für die Programmiersprachen. Es war unglaublich. Also ich habe sowas eigentlich noch nicht erlebt.
Wirklich?
Bis hin zu meiner Backup-Lösung ist gebrochen. Also auch das war noch nie der Fall.
Nein, also ich eigentlich dürfte es ja nicht sagen, aber ich arbeite so wenig wie schon lange nicht mehr.
Ja, ich würde auch gern ein bisschen zurück.
Also wenig, aber es ist, ja, es geht sich eigentlich alles irgendwie aus und es passt schon. Also ich mache mir da jetzt
keinen Stress. Linux, das meiste habe ich Ubuntu nicht. Also ich habe oft einmal jetzt Updates gehabt von 500 Megabyte Downloads und so und das habe ich normal nicht.
Das habe ich mit einem GitLab, da lade ich jetzt 750 MB auf einmal. Und das habe ich die super. Woche zweimal abgedatet, das stimmt. Letzte Woche und die Wochen, ja. Ja,
also bei mir
vielleicht hast du recht, mir ist noch nicht aufgefallen.
Ja, Ruby, Rails, Elixir, Phoenix, Flutter, alles, restlos alles. Okay.
Es ist witzig, weil bei mir ist das Arbeits... quasi die Intensität ist auch um einiges hochgegangen, aber bei mir ist es recht einfach erklärbar. Ich habe im Büro, oder im Büro ist einfach die Ablenkung ist größer, du sitzt zum Teil in mehr Meetings, als du jetzt Telefonkonferenzen machst, und ja, man steht nicht mehr so oft auf. Also bei mir ist es quasi jetzt im Homeoffice ist es wirklich viel mehr konzentriertes Durcharbeiten als im Büro.
Mit Aufstehen meinst du jetzt vom Tisch und nicht aus dem Bett?
Genau. Okay. Nein, das ist ja kein
Problem. Das machen die teilweise tagelang einfach liegen.
Ach ja. So, ich erzähle euch jetzt was über CSS.
Ja, bitte.
Ich habe nämlich, also quasi, ich habe immer wieder, verändert sich meine Strategie, wie ich an das Ganze rangehe. Ja. Wie jeder Programmierer seine Strategie ändert, und ich habe jetzt eine neue Strategie, die finde ich recht lustig und die möchte ich mit euch teilen. Und zwar, was ich bislang immer gemacht habe, ich habe immer geschaut, dass ich den Internet Explorer 11 supporte und irgendwie schaue, dass das halbwegs und irgendwie funktioniert. So quasi der neue Ansatz ist jetzt, den quasi einmal komplett auszuschließen, sodass der Internet Explorer 11 oder alle Browser, die neuen Technologien wie CSS-Variablen und das Grid-System und so weiter nicht unterstützen, dass die einfach überhaupt keinen Style-Sheet bekommen. Und das macht es extrem angenehm zum Arbeiten, weil man muss
überhaupt nicht mehr an die denken. Beruflichen Projekten?
Ich spreche von allen Projekten, ja, auch von beruflichen, ja. Also wirklich Internet oder alte Browser komplett auszuschließen.
Und aber ausschließen,
das ist die Leute nicht?
Na, warte mal, ich bin noch nicht fertig.
Aber das ausschließen heißt, du schaust wirklich, dass der gar kein CSS überhaupt bekommt.
Ja, also nein, nicht ganz. Also mein CSS-File, so quasi mein Haupt-CSS-File, beginnt mit einer Add-Supports-Regel. Wo ich drin abfrage, ob der Browser CSS-Variablen und Grid unterstützt. Mhm. Und alles, was in der Supports-Regel ist, das kriegen die neuen Browser. Mhm. Und der alte Browser fällt dort einfach nicht rein. Das heißt, der ladet zwar sehr wohl das moderne CSS-File,
das schon, aber kann aber
nichts damit anfangen.
Ja, ja, klar. Ja. Okay.
Genau. Und so quasi in weiterer Konsequenz nutze ich dann diese neuen Features in dem Stylesheet komplett. Also da schaue ich gar nicht, dass ich irgendwie zaghaft bin mit CSS-Variablen oder Grid-Systemen, sondern da ist so quasi wirklich all in. Es wird voll ausgenutzt. Und das Schöne ist, wenn du dir heute jeden modernen Browser aufmachst, das funktioniert wunderbar und haltet auch dein CSS-File extrem klein. Und so quasi ganz am Schluss, wenn die Arbeit getan ist für die modernen Browser, habe ich noch eine Detection mit JavaScript, die mir, wenn eben die Technologien nicht unterstützt werden, wird ein Fallback-Stylesheet injected und das ist so quasi ein 15 bis 20 Minuten Stylesheet, ja, für Internet Explorer.
Also Hintergrundfarbe und Schriftfarbe quasi.
Genau, genau. Okay. Und aber die Wahrheit ist ja, den Rest sollte die HTML-Struktur erledigen.
Ja, ja, schon also, klar, schon klar.
Das Dokument sollte schön strukturiert sein, konsumierbar sein, etc., etc. Und dann brauchst du für einen Internet Explorer wirklich, wenn du so quasi diesen Anspruch nicht mehr hast, dass die Seite gleich ausschauen soll oder annähernd gleich ausschauen soll, tust du das so viel leichter. Mhm. Das ist, finde ich, recht witzig. Und ich habe jetzt schon zwei Dinge damit, so quasi mit dem Ansatz gemacht. Und es ist total befriedigend, weil du halt wirklich dein Hauptstylesheet, das ist quasi komplett frei von irgendwelchen Fallbacks und sonstigen Dingen. Und auch für den Internet Explorer hast du dann ein übersichtliches, weiß ich nicht, 200 Zeilen, 300 Zeilen CSS-File mit dem Nötigsten.
Ja. Aber gibt es da noch andere Browser, die da quasi dann rausfallen, außer ein Internet Explorer 11?
Ja, gibt's sicher auch. Also vor kurzem ist mir einer untergekommen, das war irgendeine ESR-Version von Firefox.
Na gut, das ist ja, ja.
Ja.
Ist das mit Safari?
Safari hat keine Probleme. Also Safari supportet Grid und CSS-Variablen voll. Natürlich, wenn du jetzt dein 8 Jahre altes MacBook rausholst oder dein 10 Jahre altes MacBook und dort irgend, oder ganz schlimm sind die iPad der Generation 2, ja. Ja, weil die Dinger sind nicht umzubringen, die kriegen dann auch ein Fallback. Mhm.
Ich habe deswegen gefragt mit Safari, weil nicht wegen CSS, sondern weil ich Erfahrung gemacht habe mit diesem CryptPad, von dem ich vorher geredet habe, das wir verwendet hatten, dass das auf Safari Mobile einfach nicht geladen hat.
Ja gut, also
JavaScript-Probleme wahrscheinlich. Ja,
wahrscheinlich. Oder WebSocket-Probleme, irgend sowas. Ich nehme eher fast an WebSocket, weil da wird relativ viel so hin und her geschoben an Änderungssachen und dann reingemerged.
Also ich bin da generell der Meinung, jeder, der Safari verwendet, hat einfach ein Pech gehabt.
Ja.
Ist das nicht eine mutige Aussage, weil ja die Rendering-Engine am iPhone ja, immer verwendet wird? Ja,
deswegen bin ich auch iPhone-Gegner.
Ach so, du.
Ich, ja, genau.
Ja, du gerade in einem MacBook aufnimmst,
das ja, ist auch interessant. Nein, das aber ich habe, bei mir ist der Safari ja nicht einmal mehr im Dock unten, sondern den, ja, weiß nicht, kann man den installieren? Warte mal.
Nein, ich glaube nicht.
Ich glaube
aber da ist auch.
Krabums.
Da ist,
ja, genau.
Da ist auch das Interessante, wenn du wirklich einen simplen, modernen Stylesheet schreibst, hast du auch sehr wenige Probleme im Safari. Ja? Problematisch wird es nur, wenn die Stylesheets quasi riesig wären, weil du einfach rückwärtskompatibel sein musst, Ende nie. Und eben durch diesen harten Schnitt, so quasi ich habe ein Stylesheet für modern und einen für alles, was alt ist, habe ich de facto noch gar keine Probleme gesehen.
Dann glaube ich eh. Ja. Glaub ich eh. Aber gibt es da wirklich wichtig Sachen, die du dann einfach nicht wirklich umsetzen kannst für einen alten Browser? Außer, dass jetzt irgendwelche Boxen nicht so angeordnet sind, wie sie angeordnet kehrten oder sonst irgendwas.
Ja, naja, es geht.
Also ist es schierer?
Ja, natürlich. Okay. Also es sind zwei komplett unterschiedliche Webseiten. Mhm. Ja. Also es sind zwei Welten. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Also das muss man sich so vorstellen, also Internet Explorer und Co., die kriegen dann quasi eine mobile Ansicht der Webseite. Ja. Sprich, alles untereinander, vielleicht irgendwie eine Navigation noch daneben stellen oder drüber stellen, aber das war's.
Ja, ja. Ja.
Ja. Und ja, und dann ist halt die Frage, steckst du 15 Minuten rein oder eine Stunde oder steckst du einen Tag rein? Ja. Aber ich würde das eben wirklich stark limitieren, weil da geht es nur um Fallback. Du kannst den Content konsumieren, wenn du möchtest, mhm, wenn du musst. Ja.
Ja.
Ja. Und was vielleicht auch gar nicht so uninteressant ist, ist, man könnte dann quasi wirklich eine Light-Version auch draus machen, aus diesen abgekapselten Style-Sheet.
Ja.
Dass man vielleicht irgendwann sogar mal umschaltet, wenn es sein muss, oder keine Ahnung. Ja. Zwei andere interessante Dinge, die ich jetzt auch im CSS extrem forciere, ist den Dark Mode. Also Dark Mode schaue ich, dass ich so quasi ab der ersten Zeile CSS-Code quasi im Hinterkopf habe.
Okay.
Oder beziehungsweise respektiere, weil du hast auf allen aktuellen mobilen Betriebssystemen, beziehungsweise auch schon im Windows 10 und im aktuellen macOS, hast du quasi nativen Dark Mode. Browser haben es noch nicht alle voll drinnen, also der Chrome hat es, glaube ich, nur in den DevTools. Aber der neue Edge, der auch auf Chromium ist, der hat das schon voll drinnen. Und das ist recht spannend. Vor allem, wenn du das wirklich ab der ersten Zeile mitbedenkst und vielleicht jeden zweiten Tag einmal wechselst von Dark auf Normal, ist das schon recht nett.
Ja, ja.
Und die zweite Sache,
nur ganz kurz, wie spreche ich den Dark Mode über CSS an? Also wie sage ich für einen Dark Mode, wie jetzt einen dunklen Hintergrund?
Du hast im Prinzip eine Media Query dafür.
Ja. Ah, okay.
Also du hast Add Media und dann gibt's Prefers Color Scheme und da kannst du Dark und Light angeben.
Okay.
Also du kannst über eine Media Query kannst du das
verstehe.
Abfragen.
Cool. Ja.
Schlauerweise macht man das nur für Bildschirmgeräte, weil du kannst auch im Dark Mode drucken, was eher ein bisschen tonerintensiv wird.
Ja. Coole Idee. Ja, na, passt ja. Ja. Okay.
Ja, und idealerweise hast du halt deine CSS-Variablen so quasi ganz am Anfang schon so gesetzt, dass du für einen Dark Mode ja 5 CSS-Variablenwerte umschreiben musst und das war's.
Ja, ja. Klar. Hm, cool.
Ja, eine Sache, mit der ich mich auch noch, oder wo ich einen neuen Ansatz gefunden habe, ist grundsätzlich beim Grid-Layout bauen. Bin ich nämlich auf was sehr Spannendes draufgekommen, was mir am Anfang nicht so klar war. Also du kannst ja wenn du dir ein Grid aufziehst, definierst du ja Spalten und Zeilen. Mhm. Und das Interessante ist, du kannst so quasi auf den Linien dieser Spalten, ja, also so quasi dem Anfang und dem Ende, kannst du einen Namen zuweisen.
Ja.
Ja. Und das kannst du wirklich sehr extrem betreiben, ja, und jeder Spalte und jeder Zeile einen Namen vergeben. Und das ist dann interessant, wenn du quasi, wie soll ich das erklären? Du musst dir vorstellen, du hast ein Element, ja, du hast zum Beispiel ein Div, ja, und diesem Div sagst du nur, du befindest dich oder du beginnst bei diesem Spaltennamen und endest bei diesem Spaltennamen. Und mehr weiß dieses Element nicht
mehr
nicht über seine Position im Layout.
Wobei wir reden jetzt über die Linien, die Kasteln umranden, sage ich jetzt mal. Ne? Also genau, das Gitternetz einer Tabelle, sage ich jetzt mal so.
Genau, das, wir reden nur über das Gitternetz.
Genau.
Und das Interessante ist eben, ich sage einem Element, du bist hier. Ja? Und dieses Element hat aber keine Ahnung von irgendwelchen Breakpoints, das weiß es nicht.
Also eigentlich ist es ein Constraint-Layout, nicht, was du dann da gerade beschreibst.
Quasi, ja. Ist es, ja. Aber das wirklich Spannende ist, eben du, und den Ansatz habe ich bis jetzt noch nicht so verfolgt gehabt, ja. Das Spannende ist, du änderst die Position des Elements oder über wie viele Spalten das Element geht, änderst du nicht in den Breakpoints, sondern du sagst dem Element nur, es ist so quasi, es beginnt hier und endet hier. Mhm. Den Rest, so quasi, wo diese Spalte beginnt, wo sie endet, das machst du alles nur noch quasi im zentralen Grid-Layout. Ja.
Ja, genau.
Und das wirklich Witzige ist, ja, du kannst im mobilen Breakpoint, lass du so quasi alle deine Gitterlinien, lass du ganz links beginnen und lass sie alle ganz rechts enden. Und je größer oder je mehr Platz du hast, ja, umso mehr verteilst du das dann.
Ja.
Ja, habe ich lang gebraucht dafür.
Ja, ich muss ja gestehen, ich habe Grid noch immer nicht ganz verstanden. Also, weil es gibt ja eben, um das Gleiche zu erreichen, nicht nur einen Weg, sondern zig Wege. Also so kommt es mir vor. Und das ist für mich einfach, ich mag auch nicht Sachen, wo man 5000 Sachen einstellen kann. Also ich hasse ja Skibindungen oder sowas. Ja. Oder ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Weil da verliere ich mich dann einfach quasi in der also ja.
Da verliere ich aber lieber das Knie nicht und habe dafür doch eine Skibindung.
Ja, nein, das eh.
Aber ja, also ich mag Skibindungen.
Ja, nein, Skibindungen sind schon okay. Das war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Skischuhe.
Nein, aber weißt du, mir geht's ja ähnlich und ich beschäftige mich so quasi den halben Tag damit. Ja? Und ich habe schon mega komplizierte Grid-Konstrukte gebaut, die ganz tolle Dinge können, ja, und ein paar Monate später komme ich drauf, hey, es geht aber noch anders und es geht viel leichter. Es ist, also bei Grid, dadurch, dass das so ein Riesenthema ist, ja, und es so viele Möglichkeiten gibt, sind eben die Konzepte so relevant, ja.
Ja.
Und ich wette, in einem Jahr rede ich über ein neues Konzept, das viel einfacher ist.
Wahrscheinlich eh, ja, kann eh sein, ja. Ja. Ja.
Hast du dich auch beschäftigt mit Generierung von, ich sage jetzt, E-Books aus Webseiten?
Nein, noch nicht.
Aber da habe ich in letzter Zeit wieder ein bisschen geschaut und es ist irgendwie alles tragisch, was es da so gibt, habe ich so das Gefühl. Also es ist so der Weg, du passt quasi aus dem HTML den Content wieder raus, gibst es in irgendeine andere Markup-Sprache und aus der renderst du es dann raus, entweder direkt oder über LaTeX oder sonst irgendwas. Das sind so momentan, kommt man vor, die
ja, aber fast das so professionell. EPUB Ansätze. Ist doch auch mehr oder weniger so HTML-ähnlich, oder?
Das kann sein.
Also ich habe mal versucht, so einen EPUB-Reader zu bauen.
Also mein Wunsch wäre, komplexe Webseiten quasi auch als PDF anbieten zu können.
Wieso?
Weil ich ganz gern, also
als PDF?
Konkretes Beispiel, ja, zum Beispiel, was ich ganz gern hätte, ist die
WKHTML to PDF, oder wie heißt das? Warte mal.
Ja, das geht für eine einzelne Webseite, aber nicht für die ganze Webseite.
Ja, da baust du halt einen kleinen Scraper, der halt die Links verfolgt und...
ja, aber das wird halt auch halbwegs gescheit layoutiert sein dann am Schluss, finde ich. Also,
gescheites Print-CSS brauchst.
Mhm. Das auch. Und ich hätte halt gern nicht jedes Mini-Up-Seiterl und dann auf ein extra Blatt, sondern dass das halt sich ordentlich aneinander anschließt.
Ja, da ist ein guter Print-Style-Sheet, ist da wirklich die, also, Lösung. Ja.
Das konkrete Beispiel, ich würde ganz gern die Elasticsearch-Webseite einmal ordentlich durchlesen, weil das im Prinzip sind die Bücher, die es da gibt, alle eher so Mai und die Webseite ist die Dokumentation, das ist sozusagen die Bibel aus zu dem Thema. Aber die Webseite ist nicht lustig zu lesen.
Und das ist allerdings wahr.
Merken, ja, wo man gerade war, wenn man dann dort weiterlesen will, weil auf einmal lesen kannst du das Ding auch nicht, dafür ist es zu unelegant geschrieben. Darum hätte ich das ganz gerne als PDF, das Ding. Und ich habe einmal geschaut, ob ich das hinkriege, so auf die Schnelle. Und eigentlich habe ich relativ schnell wieder aufgegeben und darum habe ich Elasticsearch noch immer nicht gescheit gelernt.
Aber das ist ein bisschen chasen.
Tja,
nein, fast
dann einmal wieder um die Ohren. Aber ich finde es irgendwie komisch, dass Druck aus HTML finde ich immer noch ziemlich stiefmütterlich.
Also naja,
du kannst zwar Seitenumbrüche kannst definieren und keinen Seitenumbruch, nicht? Also sowas wie Seitenumbruch nicht unterbinden, aber zum Beispiel hier nicht fördern, nicht? Und so Sachen gibt es alle als Tags. Aber so gescheiten Satz irgendwie, das haben wir noch immer weit weg.
Ja, also weil halt das Seiten Latex ist halt das Seiten, also im Druck jetzt und im HTML ist es quasi wurscht, nicht? Weil die kann ewig lang genau sein.
Genau, ja, genau.
Und damit sind diese zwei Medien halt doch sehr unterschiedlich.
Ja, das ist es.
Ja, aber es wäre mal interessant, also wenn du wirklich schaust, also es wäre mal ein interessantes Projekt, quasi nur einen Print-Style-Sheet zu schreiben.
Und
ich, weil bis jetzt,
ja, zweites
bis jetzt funktioniert es ja so, du baust deine normale Webseite für den Screen und fürs mobile Device, also fürs mobile und fürs Desktop-Device oder Tablet auch noch dazwischen, wie auch immer, ja, und dann so quasi in den letzten 3 Tagen, ja, schreibst du einen Print-Style-Sheet, weil den hast du ja vergessen.
Genau, und in Wahrheit schreibst du wohl nur hin, Display non, nämlich für die Sachen, die nicht angezeigt werden sollen, also nicht gedruckt werden sollen, ne?
Ja, weil es gibt ja, wie du sagst, alle Möglichkeiten. Es gibt auch von den Units her, es gibt Zentimeter, Millimeter, Inches und so weiter. Es gibt wirklich alles. Ja.
Ja, stimmt.
Wir haben das jetzt ein bisschen theoretisch alles abgehandelt. Ich gebe euch nur ein konkretes Beispiel, wenn ich letzte Zeit intensiv drüber nachgedacht habe und auch ziemlich gescheitert bin. Wikipedia-Seite kennt ihr alle, also ich meine die einzelnen Seiten, die man da so braucht, weil das verwendet man ja eh alle, das Service, nicht? Aber stellt euch vor, ihr wollt einen Reader bauen für Wikipedia. Also jetzt nicht ein E-Book-Reader oder so, sondern ein Ding, das Wikipedia vorliest.
Einen Screenreader quasi.
Einen Screenreader quasi. Also du kriegst den Inhalt entweder als Wikitext oder als HTML und sollst den jetzt vorlesen und auch navigierbar machen. Weil es ist eigentlich faszinierend, wie wir in einer Wikipedia-Seite navigieren, wenn wir gewisse Aufgaben da drinnen uns erfüllen. Nicht? Wir suchen vielleicht nur eine Zahl oder einen Namen oder einen Verweis oder ein Subkapitel oder doch das Ganze oder wir wollen nur so drüber browsen. Also es gibt so, weiß ich nicht, 10, 15 verschiedene Sachen, die man mit einer Wikipedia-Seite machen kann und die durch Navigation mit einem Reader zu erschließen, ist echt schwer.
Ich muss ja gestehen, ich habe keine Ahnung, wie die Sachen da drinnen wirklich ausgezeichnet sind. Weil meistens ist ja zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis einer einzelnen Seite erst nach dem 5. Absatz.
Genau. Und auch die Boxen rechts zum Beispiel sind eigentlich vor dem Ding.
Wirklich?
Ja, das ist im Code vorher.
Ja, es ist vom Markup ist das Ding sicher schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ja.
Ja, das mag sowas sein.
Auch vom HTML her, was dann, also ich bin fast geneigt, es eher aus dem HTML zu parsen als aus dem Markup.
Und es sind so viele Tables da drinnen.
Ja. Und das ist ja nicht so wirklich super sauber alles.
Ja. Ja, vielleicht ist das ein Projekt für den nächsten Jahr, das einmal neu zu schreiben, das Ding. Famous last words.
Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, sie stellen eh gerade um. Das, also gerade im Prinzip die ganze Wikimedia Foundation stellt die Frontend-Seite gerade auf Vue um.
Nein.
Ja, wirklich?
Jupp, da könnte also eh in nächster Zeit was kommen.
Aber das heißt, sie haben die Daten irgendwie als GraphQL herumliegen oder was? Oder kommt dann Wikidata ins Spiel?
Es gibt das nicht als GraphQL, soweit ich weiß, aber es gibt eben Wikidata und es gibt den jetzigen Markup, nicht, den man auch verwenden kann und parsen kann und aus dem man wieder was anderes bauen könnte.
Ja, aber
aber man wird die Leute nicht dazu kriegen, was anderes zu lernen, weil da gibt es jetzt ein paar hunderttausend, die da schon in dem drinnen sind. Ja.
Das GraphQL war jetzt nur ein Passwort.
Das Problem
ist halt nur aus dem, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Wikipedia-Seite von Wien auf der deutschen Wikipedia anschaue, das ist halt alles nicht wirklich lesbar, weil das ist einfach uralt HTML, ja? Sage ich jetzt einmal.
Genau.
Ja. Da ist nichts ausgezeichnet, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt der Name, was auch immer, oder also was.
Das ist ziemlich schmerzhaft, ja.
Da ist es halt schwer, wirklich Maschinen, also mit einer Maschine was raus zu extrahieren und das in einen Kontext zu setzen. Ne?
Es hat einmal ein Projekt gegeben auch, das versucht hat, das ein bisschen strukturierter dann zu machen. Die haben die Daten, glaube ich, da rausgepasst. Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch aktiv sind. Aber die sind auch nie so wirklich durchgestartet, glaube ich.
Ich meine, im Wikidata ist ja eh schon viel drinnen, weil da sind die Daten strukturiert, ne? Aber ich glaube noch bei weitem nicht alles, ne?
Vor allem zum Beispiel alle Texte aus allen Webseiten sind, also aus den Wikipedia-Seiten sind nicht drin.
Nicht drinnen, eben, ja.
Nicht drin. Ja. Es sind nur die Fakten drinnen und die auch nur wieder getrennt eingegeben. Also das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Umgekehrt, manche Wikipedia-Sprachversionen ziehen diese Datenboxen auf der rechten Seite
aus Wikidata. Wikidata, genau. Ja.
Andere wieder nicht.
Okay. Puh, das ist eine Lebensaufgabe.
Mhm. Absolut.
Wahnsinn.
Naja.
Ja, und jetzt wollen sie mit Vue was machen.
Ja, ja. Wieso machen sie nichts mit Svelte?
Wieso? Svelte heißt es.
Ah, Svelte. Heißt es nicht Svelte? Svelte heißt. Das klingt so schwedisch.
Na, es ist gar nicht schwedisch.
Nicht? Ich muss ja gestehen, ich wollte es mal anschauen, bin aber leider überhaupt nicht dazukommen. Aber
ja, es ist sehr interessant. Es ist sehr interessant. Warte, ich wollte jetzt gerade raussuchen, woher das Svelte kommt. Das steht nämlich irgendwo.
Ich finde es ja auch sehr schön. Cybernetically Enhanced Web Apps. Bitte, was ist Cybernetically? Was bedeutet das?
Naja, sie wollen so quasi den, also da ist so quasi diesen Claim haben sie geändert, weil am Anfang haben sie ja irgendwas mit Framework dort
stehen gehabt. Das heißt wirklich kybernetisch?
Ja. Ist ja wurscht. Schau, der Punkt ist, sie wollen sich ein bisschen von diesen Frameworks absetzen, also React, Angular, Vue und Co. Mhm. Weil die Idee ist eine ziemlich radikale und ziemlich anders, weil was die machen, ist die kompilieren so quasi das ganze Ding oder die Applikation, die du schreibst ins Welt, die kompilieren sie dann raus in ein JavaScript, so quasi das extrem klein und sauschnell ist, ja, und eben nicht mehr so ein riesen Framework-Ding.
Also nicht das gesamte NPM-Repository overload.
Genau, ja. Und so quasi der zweite radikale Ansatz bei Svelte ist, dass sie halt behaupten, oder ist es de facto, es ist wirklich reactive. Ja. Das heißt...
Genau, das habe ich nicht verstanden. Was bedeutet truly reactive?
Dass sie, also wenn du so quasi, du aktualisierst irgendeine Value von einem Ding, das du irgendwo hingebindet hast, ja. Ja, also irgendein Binding, ja, dann ist das wirklich so quasi ein chirurgischer Eingriff, den Svelte vornimmt, weil die ändern nur ganz genau dieses Ding, die greifen nichts anderes an. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Ja, da gibt es kein großes State-Management, da gibt es kein großes sonst irgendwas. Da wird nicht das DOM hin und her geschoben.
Ja, so von Shadow und keine Ahnung was. Gut.
Nichts. Es wird nur diese eine Value genau in dem Knoten ersetzt. Und okay. Das war's. Und das macht das Ding halt echt sauperformant. Mhm. Ja. Der Typ, der das entwickelt hat, das ist der Rich Harris, glaube ich, heißt er. Das ist ein Datenjournalist von der New York Times, der das geschrieben hat, das Welt. Und der hat das hauptsächlich so quasi für seine ganzen Chart-Anwendungen und so weiter gestartet, okay. Dieses Welt. Weil er halt einfach riesengroße Charts gehabt hat mit riesen Datenmengen und was weiß ich, du fährst drüber, das ist animiert, da musst du da eine Value ändern und dort was ändern und. Und die ganzen anderen Frameworks, die er da im Einsatz hatte, die sind ihm in die Knie gegangen bei seinen Anwendungen. Ja. Und deswegen hat er sich halt was geschrieben, was halt wirklich ganz gezielt nur die Dinge ändert, im DOM, die zu ändern sind. Ja, daraus ist was ziemlich Cooles entstanden eigentlich.
Aber hast du es schon verwendet?
Ja, ich habe jetzt schon ein paar Tage damit verbracht. Ich habe quasi schon eine halbe Website nachgecodet ins Welt und ich bin mehr als begeistert.
Und du sprichst dann mit einer JSON-API und holst dir die Daten oder?
Genau, also okay. Ich habe mir quasi Svelte und Zapper, das ist so quasi ein zweites Projekt von ihnen. Da geht es darum, dass du mit Svelte Server-Side-Rendered Applikationen bauen kannst. Das ist so quasi das Zapper. Da kommt auch so schon ein fixfertiges Routing kommt da mit und so weiter und so fort.
Aber das ist ein Plugin für Svelte.
Genau.
Also nur zur Info, Svelte bedeutet schlank.
Ja, und warte mal, irgendwo steht das. Das hat irgendwas mit API. Da steht das, glaube ich. Irgendwas hat das mit dem Krieg zu tun.
Ah, okay, ja, keine Ahnung.
Bevor wir beginnen.
Ich weiß es nicht genau. Ich habe mir letztens Vue und Nuxt ein bisschen angeschaut.
Entschuldigung, was? Vue und?
Vue?
Ja.
Nuxt.
Was ist Nuxt?
Das ist
Stefan kommt immer mit Sachen daher. Nuxt.
Ja, ja.
Nuxt.js.
Ist das wirklich Nuxt oder was?
Ja. Das ist
also ein Framework,
wie ich verstanden habe.
Okay.
Das serverseitige Framework dazu, also sozusagen das Zapper für
Moment.
Svelte.
Zapper ist serverseitig?
Ja, da geht es nur um Server-Side-Rendering.
Ja, das ist serverseitig.
Und du hast
ich meine, theoretisch kannst du es auch nur selber kompilieren lassen und dann den statischen Output nur deployen.
Aber okay, also, dann habe ich es nicht verstanden. Was macht Zapper jetzt genau?
Zapper ist, ich bin auch relativ neu in diesem ganzen.
Flexible File System Based Routing.
Ja, das hat es auch drinnen. Nein, also bei Zapper geht es darum, dass du so quasi, du bildest dir dann deine fertige App eben nicht, dass da alles clientseitig passiert, sondern dass das alles am Server gerendert wird. Das liefert dir Zapper. Okay. Das hast du, davor hast du das eben mit Nuxt oder ähnlichen Dingen gemacht und jetzt hat Svelte eben so quasi ein eigenes Ding, das nennt sich Zapper, für Server-Side-Rendering. Ja. Also da hast du dann jetzt deine Node-Applikation.
Der Avocado des Teufels.
Ja.
Sag, ja, und früher haben wir einen Static-Site-Generator verwendet und der hat das im Prinzip ja auch gemacht, nicht?
Naja.
Ist jetzt böse, aber.
Aber du hast
ja, das ganz hat, unberecht. Aber das hat Svelte auch mit eingebacken. Also du kannst dir eben drei Sachen rausspielen lassen. Entweder die ganz normale Client-Applikation oder du lässt dir das ganze Ding eben als Server-Side-Rendering-Applikation rausspielen oder du lässt es dir static rausgenerieren, exportieren.
Okay.
Und so wird dann auch argumentiert, dass das sehr SEO-freundlich damit ist, weil ich glaube, die SEO-Maschine kriegt das Statische und kann damit sehr schnell und einfach das ordentlich aufsaugen in sich.
Mhm. Soweit habe ich noch nicht gelesen, aber ich kann nicht, also quasi eine Sache, die ich am schönsten oder das Schönste an Svelte finde ich mit Abstand, wie du den Code schreibst, nämlich das wirklich Feine ist, du machst dir einen neuen Svelte-File auf, zum Beispiel, wenn du eine neue Komponente schreibst, ja, und du schreibst in diese Komponente zum Beispiel einen ganz normalen H1-Tag rein und die Komponente ist quasi fertig. Ja. Die Komponente liefert dann deine H1 mit irgendeinem Inhalt aus. Ja. Und wenn du ein Script drinnen brauchst, dann machst du einen Script-Tag und wenn du einen Style brauchst, dann machst du einen Style-Tag.
Also quasi klassisches HTML.
Klassisches HTML und das ist so schön und erfrischend, weil wenn du dir irgendwelche Ausgeburten aus der Hölle angesehen hast, wie Styled Components in React,
wo du... Wie gesagt, ich ärgere mich gerade in Angular, ja, Und ich mir denke so, Alter, ich will nur diese depperte JavaScript-Funktion aufrufen. Ja? Jetzt muss ich da in Wahrheit ein Backerl bauen, desinstallieren, dann irgendwelche, ja, wen ja, interessiert? Ich meine, natürlich geht's anders, aber es ist halt nicht schön. Ja? Und letztens habe ich mir so ein NPM-Backerl einmal installiert. Gott sei Dank habe ich das Ganze irgendwie versioniert unter Git, weil, ja, ich habe einfach gesagt, vergesst einfach einmal alle Änderungen seit dem letzten Commit. Weil es war einfach kaputt. Und du kommst dann ja, nicht dann, mehr raus. Ne?
Dann empfehle ich wirklich sehr, Svelte anzuschauen, weil das halt wirklich, also von den die Files, die du da schreibst, die Komponenten, die du da schreibst, die sind so nett, übersichtlich und kurz. Ja, sie haben auch schöne, eher auf ihrer Webseite, schöne Größenvergleiche, ja, was so quasi das eine Ding in React an Zeilen verursacht und in Angular oder in Vue
ja, gut,
und
ja.
dann in Svelte. Und ja. das ist ein Wahnsinn.
Aber gibt es da schon zigtausende Plugins und Modules und keine Ahnung was? Also bin ich da noch immer in der NPM-Welt oder?
Du bist schon in der NPM-Welt, weil es gibt vor allem, also es gibt viele Leute, die halt um so quasi ihre Library so quasi einen Svelte-Wrapper bauen und das halt für Svelte zur Verfügung stellen. Das gleiche Ding, das sie für React und für Angular und für was weiß ich zur Verfügung gestellt haben. Aber ich glaube, dadurch, dass das so einfach zu schreiben ist und so schlank ist und mit so wenig Kopfweh und so intuitiv passiert, brauchst du das gar nicht. Du brauchst gar nicht die Mega-Libraries da installieren.
Nein, naja, schon die Geschichte ist die, jetzt habe ich zum Beispiel ein D3, weil ich halt irgendein Diagramm, ist jetzt vielleicht übertrieben für irgendein Diagramm, wie auch immer. So, da gibt es jetzt eigene Angular-Backerl für D3, ja, weil direkt JavaScript in einer Angular-Seite eintun, ist einfach nicht hübsch und ja, mühsam, ja. Kann ich ins Svelte einfach hergehen und sagen, ich habe da jetzt ein D3.js und mache einfach ein Script Source ist gleich und Ausmaß?
Ja, also du kannst alles importieren, du kannst dir einfach in deiner Struktur ein JavaScript-File ablegen und das importieren ohne weiteres. Das Coole ist gerade zum Thema D3, da das eben der Rich Harris entwickelt
hat eben,
das
Ding, ja.
und der ist Datenjournalist. Findest du von ihm auch Demos zum Thema, wie man D3 dort wirklich gut einsetzt okay. und wie das rockt. Okay. Ja. Also gerade bei D3 würde ich mir keine Sorgen machen.
Ja. Nein, ich muss mir's definitiv anschauen. Also
und
zum Thema, kann ich damit auch irgendwelche Progressive Web Apps machen?
Ja, definitiv. Also eben die Zapper App, die ich da jetzt gebaut habe, also Svelte und Zapper, die ist so quasi, die kommt, oder das Boilerplate quasi, kommt komplett daher, als Web App, ja.
Okay.
Mit allen drum und dran, mit Service Workern, mit.
Ja, genau, okay. Gut.
Allem, was du willst. Also, das ist wirklich. Selbst, also, ich glaube, der Punkt ist, um das gut zu erklären, weiß ich nicht, ob ihr wisst, wie lausig mein JavaScript ist und was für ein lausiger Programmierer ich eigentlich bin. Ja. Und ich habe mich mit dem Thema, habe ich mich, also mit diesen ganzen, also ich bin ja ausgestiegen aus der ganzen Vue, Angular, oder nie eingestiegen in diese ganze Welt, ja, weil da war ich quasi schon hochspezialisiert auf CSS und Design.
Ja.
Und ich habe innerhalb von 2 Stunden, ja, davor, null Ahnung von Svelte. Ein Kollege hat mir gesagt, na, dann schau dir halt Svelte an. Ja. Innerhalb von 2 Stunden habe ich eine Website am Laufen gehabt mit Übersichtsseiten, mit Detailseiten, mit einer Navigation, mit einem funktionierenden Routing, mit quasi Daten, die ich von der API abhole, mit Artikeln und so weiter und so fort. 2 Stunden. Wirklich?
Okay.
Ja. Und das ist, ja, das hätte ich mit Angular oder React oder Vue am ehesten noch. Ja? Aber mit React, vergiss es. Ja,
ja, ich kenne React und Vue nicht wirklich. Ich kenne eigentlich nur Angular, aber ja, absolut. Ja, cool. Na, ich will mir das auf alle Fälle anschauen.
Wenn du jetzt dir als Aufgabe stellen würdest, du willst dann Style-Guide schreiben für eine Entwicklertruppe, wo sozusagen alles drinnen ist, was sie so verwenden sollen, dokumentiert, auch mit Demo und so weiter, würdest du das da drinnen schreiben? Also quasi eine API-Dokumentation und Verhaltensdokumentation.
Warum nicht? Warum nicht?
Und als Alternative vielleicht nur einen einfachen Static Site Generator verwenden? Wäre das weniger Aufwand?
Glaube ich nicht wirklich, weil das Ding ist ein guter Static Site Generator.
Ich habe jetzt ein bisschen mit Vuepress herumgespielt im Verhältnis zu Jekyll. Jekyll kann ich in- und auswendig, Vuepress nicht, daher ist es klar, dass ich da ein bisschen Overhead habe. Aber so wirklich geschmeidig hat sich das Ding für mich nicht angefühlt. Und darum bin ich auch sogar ein bisschen am Überlegen, ob man das anschauen soll, das Teil.
Ja, ich kann dir, wie gesagt, gerne einen Deep Dive geben in meinem Wissensstand. Ja. Für mich ist es halt wirklich extrem interessant, weil es kein Framework-Bullshit rundherum gibt. Ja. Ich muss nicht großartig irgendwie eine neue Komponente instanzieren mit 30 Zeilen JavaScript und irgendwelchen
Dingen, die ich lernen muss. Dieses geschissene Scaffolding, ja.
Das
geht mir schon so am Zager, es ist kaum zu glauben. Ja. Und dann vertipp dich einmal, du musst dann 15 Punkten diesen Namen ändern. Ja. Es ist nur ärgerlich.
Die Komponente ist ein Pfeil mit einem Zeichen drin.
Was ich mir dann wieder denke bei sowas, also ich mappe das jetzt eher dann auf kompilierte Sprachen und so weiter, mit dem Gedanken, mit der nächsten Version bricht es dann vielleicht komplett auseinander, aber gut, das kennen die Frameworks auch nicht.
Das passiert eh pausenlos.
Das passiert pausenlos. Das Schöne ist,
es
ist
das Feld gerade. Ja, schau dir mal diese Dependency-Hölle Angular an. Oder
ja, das ist ein Desaster.
Haben eh alle anderen auch das Problem. Ja.
Nein, es ist bei Svelte auch gerade passiert. Mhm. Also Svelte 2 und 3 hat, was ich gesehen habe, doch große Unterschiede. Auf der anderen Seite, das Schöne ist, das Ding ist ein Compiler. Ja. Du entwickelst das auf deiner Maschine und am Schluss spielst du reines JavaScript, Vanilla, JS raus, das die nächsten, weiß ich nicht, 20 Jahre wahrscheinlich läuft.
Ja gut, das ist beim Angular auch so, ne?
Das ist bei Angular auch so,
ja. Okay. Da bekommst du eine Index.html, ein paar JavaScript-Files und halt die Assets und das war's.
Ja. Ja. Also aber, ich kann nur sagen, ich bin wirklich begeistert. Es ist echt witzig. Mhm.
Vielleicht muss man das definitiv anschauen.
Das Schöne ist, wenn du, so wie ich, aus der Nicht-JavaScript-Welt kommst, sondern aus der HTML-Ecke, ja, ist das so nett, weil du schreibst pures HTML.
Ja.
Und dann machst du einen Style-Tag und schreibst einen echten Style-Sheet.
Ja, ja, na, nicht definitiv. Ja.
JavaScript-Wrapper um den Style-Sheet.
Muss kein Paper das Angular.json aufmachen und dort das Stylesheet reinschreiben, damit es mit eine bockt und keine Ahnung was. Wurscht.
Ja, und eine Sache, die ich vielleicht noch dazu sagen will, ist, was ich nicht gewusst habe, was ich jetzt herausgefunden habe, selbst unsere Datenjournalisten haben das schon länger in Einsatz. Ja? Und es gibt auf der Standard-Website gibt es gerade zum Thema Coronavirus gibt's einen Artikel, wo es um Daten geht. Der ist auf der Startseite verlinkt, wo so ganz viele Charts drinnen sind, und das sind alles Weltcharts. Ja? Und allein wenn man sich die anschaut, wie die performen, ja? Ist herrlich.
Okay. Naja. Apropos Corona-Charts, habt schon. Na egal.
Du meinst die Applikation.
Info.gesundheitsministerium.at. Na egal.
Jetzt geht er ja wieder.
Ja, aber wie kann man ein Grafana an die Öffentlichkeit stellen? Ja?
Ich schwöre dir.
Jetzt habe ich die Plugins nicht mehr gesehen am Schluss, die sie installiert haben. Sie haben schon abgedichtet.
Ja, ja, haben sie eh schon, ich weiß es. Ja, aber naja, wurscht. Wie ich das zum ersten Mal aufgemacht habe und dieses Grafana-Logo daherkommen bin, habe ich mir gedacht,
ja, das war nett.
Oh je.
Du, selbst ich habe den Artikel gesehen, dass das Ding online ist, habe das am Telefon aufgemacht, ja, und wirklich, wie das Ding geladen war, war mein erster Gedanke, oh Scheiße. Da ist alles offen, was offen sein kann. Ja? Weil sie haben sogar, das habe ich mir dann nachher angeschaut, sie haben am Desktop haben sie das Menü zum ganzen Admin-Interface und so weiter, haben es ausblendet gehabt mit Stylesheet.
Nein, am
Mobil wirklich? War das noch voll das da.
War aber ja, noch ja. Da, oder was? Ach Gott.
Ja, voll. Also mobil hast du alles accessen können.
Und ich verstehe nicht, warum nicht gesundheitsministerium.gv.at.
Es wird schnell gehen müssen.
Ja.
Ich meine, auf die drei Zeichen kommt es auch nicht mehr an, oder? Bei Gesundheitsministerium ist eh schon lang genug. Na ja, wie auch immer.
Aber es heißt ja nicht so, es heißt ja Sozialministerium.
Ja, eh, aber.
Darum stimmt ja das
nicht. Nein, es heißt Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.
Genau,
so aber heißt. Nicht
Gesundheitsministerium.
Nein, eh nicht. Ja, na wie auch immer.
Jetzt sind wir so nah dran, jetzt kann ich mir nicht zurückhalten.
Ja, bitte, du halt.
Habt ihr euch eigentlich die Zahlen angeschaut von den Fällen?
Naja, ja, mehr oder weniger.
Das wundert mich so, das schaut sich irgendwie niemand genau an.
Wieso?
Das ist das Thema, das uns am meisten zurzeit, glaube ich, in unserem Verhalten beeinflusst, weg vom Standardverhalten der letzten Jahre, ist dieses eine Thema. Und das Ganze äußert sich schon in Fällen, bis hin zu Todesfällen, aber auch in genug Krankheitsfällen. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade bei 6.500 oder 6.800.
Mhm.
Und mir kommt vor, dass sich eigentlich niemand den Verlauf der Fälle zurzeit ansieht von der Bevölkerung. Es wird, man schaut sich die Medien an, aber wie viel sind es jetzt? Oh, es sind wieder so viel mehr oder eh nur so viel mehr, je nachdem, wenn man sich das auf Twitter dann anschaut, gut, Twitter ist sowieso so ein Thema, nicht? Dann ist immer die Begeisterung oder die Panik, wie sich's gerade geändert hat. Aber ich habe so das Gefühl, es schaut sich keiner wirklich an, wie sich die Zahlen denn ändern und versucht es für sich einzuordnen in einen mathematischen Sinn. Habt ihr das gemacht?
Naja, mathematischer Sinn, das Problem ist halt, diese Zahlen sind ja nicht die Wahrheit.
Ne? Naja, sondern es ist
insofern je nachdem, wann sie dann quasi eigentlich eingebracht werden, diese Tests, ja? Also ja, quasi
genau.
die Ergebnisse, ja? Und dann steigt es halt manchmal mehr und manchmal weniger, aber man kann maximal vielleicht einen Trend sehen und dieser Trend ist halt, es steigt. So, jetzt haben sie aber auch die Testanzahl extrem erhöht, keine Ahnung, also, ja, was soll also ich mal da mathematisch
so, anschauen? Ja, es ist nicht so, dass es mal mehr und mal weniger steigt. Und es ist auch nicht so, wie es intuitiv klar ist, dass wir ein exponentielles Wachstum haben. Ich kann euch nur raten, schaut euch die Zahlen einfach an und rechnet ein bisschen damit.
Na, exponentiell ist es nicht.
Nein, ist es nicht und ja. War es nie.
Ja,
eh. Es ist in den letzten 16 Tagen ein quadratisches Wachstum und das stimmt immer so auf 1-2% plus oder minus.
Okay, na, so genau habe ich es mir nicht angeschaut. Ich meine, dass das nicht exponentiell ist, ja, das sieht, also, weil dann würde es anders ausschauen.
Das wundert mich, dass das einfach nirgendwo diskutiert wird.
Na, oh ja, der Herr Kogler hat eben nicht mehr exponentiell gesagt, sondern explodierendes Wachstum.
Ja, das Quadratische ist aber auch nicht explodierend. Es gibt keine quadratischen Explosionen.
Ja, keine Ahnung. Also, ja.
Ich finde das komisch. Die Leute sollen sich mehr die Zahlen anschauen.
Ja, aber ganz ehrlich, wir kannten das schon.
Ja, wir kannten das schon. Klär mich bitte mal auf. Ja.
Quadratische also, Funktionen sind, glaube ich, 5. Klasse AHS.
Da ja, haben
es relativ viele Österreicher hingeschafft.
Nein, eh.
Ja, aber jetzt deswegen klär mich bitte auf.
Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob was exponentiell wächst oder quadratisch wächst. Wenn was exponentiell wächst, nehmen wir das einfache Beispiel, nehmen wir als Basis die Zahl 2, dann wäre exponentielles Wachstum 2 Quadrat, 2 der dritten, 2 der vierten, 2 der fünften. Also das ist 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nach 10 Mal sind wir bei 1024. Quadratisches Wachstum ist was anderes. Das ist so, wie die Kanten von einem Quadrat, also die Fläche von einem Quadrat wächst im Verhältnis zur Kantenlänge. Also das ist 1 Quadrat ist 1, 2 Quadrat ist 4, 3 Quadrat ist 9, 4 Quadrat ist 16 und so weiter, bis 10 Quadrat ist 100. Mir ist 100 deutlich angenehmer als 1024.
Das ist korrekt, ja.
Ja, ist es. Also in dem Fall jetzt.
Und genau in dem Fall ist es ein wesentlicher Unterschied.
Ja, natürlich. Es ist ein wesentlicher Unterschied. Ich gebe dir vollkommen recht. Aber
ja, aber es redet keiner drüber.
Ja.
Ich verstehe nicht. Es schließt sich mir nicht.
Ja.
Also wenn wir so weiter wachsen, wie sie jetzt wächst, und das stimmt mit bei 60%, wie man zurzeit lernt, bei 60% Durchseuchung hat man Herdenimmunität, sind wir im August nächsten Jahres soweit. Und das mit einer Wachstumsrate, die, wenn man sich jetzt darum kümmert, dass die Krankenhausbetten ausgebaut werden, dann wird sie das ausgehen.
Ja, aber ich will jetzt nicht bis nächstes Jahr im August zu Hause herumsitzen.
Es ist dein Problem.
Ich weiß, aber ich sag's halt.
Also du wirst exponentielles Wachstum haben, hast es.
Du kannst es so interpretieren, musst aber nicht.
Muss ich nicht, okay.
Nein. Ja. Ja, eh.
Nein, ich bin für mehr selber rechnen und nachdenken und so weiter.
Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich denke, dass dieses Wording zum Thema exponentielles Wachstum einfach auch ein marketingtechnisches Wording war. Aber gut, wie immer. Ne? Um einfach die Dramatik darzustellen oder ich weiß es nicht.
Naja, in der Epidemiologie ist es schon so, dass man sagt, man hat exponentielles Wachstum. Nicht? Also die Frage ist ja halt, warum haben wir nur quadratisches Wachstum zurzeit? Nicht? Also jetzt, mir
ist es vielleicht klar, wissen wir es nicht anders.
Genau, das könnte natürlich auch sein, ja. Aber mich wundert, wie gut es passt einfach.
Ja,
es könnte auch kubisches Wachstum sein oder zur vierten Potenz.
Ja, nein,
es ist genau quadratisches Wachstum.
Ja, naja. Gut.
Ich habe noch was Positives.
Ach so, zum Abschluss, weil ich würde dann nämlich gerne... Eigentlich ja. So, aber dann bitte was Positives, ist total toll.
In mein Jekyll Octopod ist eine Fehlermeldung eingemeldet worden und ich schon wieder Bug, wieder drum mehr, dass ich fixen muss. Das war dann ein portugiesischer Name, man dachte, oh, da könnte die Kommunikation auch wieder schwierig werden. Also ich habe immer wieder mit exotischeren Entwicklern zu tun gehabt, wo die englische Kommunikation teilweise sehr schwierig war. Das war in dem Fall überhaupt nicht, der Typ war total freundlich. Hat gesagt, ja, hat beschrieben, das Problem, das er festgestellt hat, er glaubt, das liegt da und daran, er hat recht gehabt woran und er meint, er könnte das jetzt so und so fixen, was ich da davon halte und so und ob das vielleicht ein Bug ist oder ob das da einen Weg gibt, der vorgesehen ist. Ich habe es geschwind angeschaut, ich war gerade im Chaos mit ein paar anderen Bugs, habe gesagt, ja, es klingt plausibel, der Weg, den er geht, kann er ruhig probieren und so weiter. Sagt er, ja, wer wird das jetzt verwenden für was und er meldet sich dann, wenn es fertig ist und er glaubt, es wird mir Spaß machen. Und die, okay, du, nicht? Das Plugin da zum Podcast Publishen mit diesem Static Site Generator, das Jekyll Octopod, um das geht's da. Und ich habe mir es dann zwei Tage später angeschaut und war gerade am Debuggen von dem Ding. Und, ja, das ist offensichtlich das, es ist nicht arg schwer zum Fixen. Ich habe mir wieder reinarbeiten müssen in das, was ich damals geschrieben habe. Und ein anderer, der das Projekt begonnen hat, war gerade am Debuggen. Kommt das nächste Update auf das GitHub-Issue von ihm, so, ja, da ist jetzt übrigens das, was er jetzt damit gemacht hat. Und übrigens, das ist der brasilianische Podcast zum Thema Corona und sie haben jetzt die ersten Fachexperten aus Brasilien dazu interviewt. Er ist ein Entwickler aus Karlsruhe, also er lebt in Karlsruhe, arbeitet bei der SAP und hat das jetzt mit ein paar Wissenschaftlern und Ärzten auf die Beine gestellt. Mittlerweile haben es Folge 2 heraus und sie versuchen, gute Informationen der Bevölkerung zu geben.
Cool.
Also quasi den, den Drosten-Podcast, ich weiß nicht, das ist nur vielleicht als Hörempfehlung, das kennen eh schon die meisten Leute, glaube ich, das Corona-Update mit dem Herrn Professor Drosten von der Charité in Berlin, ist ein super Podcast zurzeit, der täglich rauskommt. Und sowas eben versuchen die jetzt für Brasilien auf die Beine zu stellen. Hat mir Urfreude bereitet. Und es funktioniert, die Webseite gibt's, die zweite Folge ist heraus, es läuft.
Sehr cool. Und hat er einen Pull-Request geschickt oder?
Nein, hat er nicht, er hat es einfach geforkt, das Projekt, und gefixt und weitergemacht. Nicht?
Ah ja, okay.
Und passt eh nicht.
Ja.
Also mittlerweile habe ich auch eine neue Version rausgebracht, aber es ist für ihn nicht relevant, wer hat es selber gefixt, nicht? Also passt schon.
Na, sehr nett. Sehr
nett. Ja, das war sehr nett.
Gut, ich würde sagen, weil ich bin schon müde. Wir haben urspät begonnen, wegen diesem sehr tollen Studio-Link. Na, ich bin ja eh froh, dass es das gibt, aber mit dem Problem hätte ich nicht gerechnet jetzt. Obwohl, ja. Aber gut, neue Version.
Leer 8 Problem.
Neues Glück. Na, Leer 8 Problem, was keins. Naja, vielleicht doch.
Du hast dich nicht vorbereitet drauf.
Nein, das gar nicht. Ich bin total lockert in diese Sendung eingegangen.
Ja. Das wollten wir gar nicht
wissen. Ich weiß es eh. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Das war die 50. Eigentlich habe ich ja versprochen, ich mache so einen Zusammenschnitt, oder? Ich habe es total verschwitzt.
Stimmt, nach der 50.
Nach der 50. machen wir einen Zusammenschnitt, okay. Ja, na,
ein Best-of.
Es könnte durchaus ein bisschen weitergehen, weil es trägt sich gerade ein IT-Keller-Spezial an. Mehr verrate ich noch nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Ne?
Ja, und wir dürfen ja nicht raus. Also von dem her.
Eben, uns ist ja eh Fahrt. In Uli sein Mikro werden wir auch noch fixen, dass der da kein Echo hat. Und dann sind wir eh voll ausgerüstet quasi. Gut. Dann wünsche ich einen schönen Abend und eine gute Nacht und ich spiele das Outro und sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao.